im Haus Gottes mit Leuten, die Jesus lieb haben, mit Leuten, die sagen, hey, ich habe eine Bestimmung im Leben, ich weiß, wo ich hingehe, ich habe eine Hoffnung, die geht über dieses Leben hinaus. Ich weiß, wie euch das geht. Ich finde, Gemeinde ist die coolste Erfindung, die Gott jemals gegeben hat. Und je mehr wir das ausstrahlen, desto mehr werden wir Jesusmäßiger. Ich finde das klasse, dass Christsein keine einsame Kiste ist, wo ich alleine mit meinem Jesus, mit meinem Glauben irgendwie überleben muss, sondern ich habe Leute, die mich anfeuern, die mich nach vorne bringen, die mich unterstützen, die mich supporten. Ich finde das Hammer. Wenn du das auch findest, dann wäre es ein Moment, freundlich zu gucken und irgendwie... ich weiß, ich bin ja in Norddeutschland, ich bin auch so, manche Leute sagen mir... wenn du in der ersten Reihe sitzt, guck nicht so böse. Ich gucke auch gar nicht böse, ich bin nur konzentriert. Aber seitdem ich weiß, dass es für andere so wirkt, dass ich böse gucke, versuche ich leicht die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Das ist eine reine Willensentscheidung und dann ist das richtig gut. Und ihr wisst, wenn ich predige, ich bin total sensibel, also nicht hypersensibel, aber ich bin sensibel. Wenn du böse guckst, predige ich schlechter. Und wenn du nett guckst, predige ich besser. So, it's up to you. Und danach sagt die Predigt, hat mir nicht gefallen. Ja, so leicht kann man Verantwortung delegieren. Das ist ganz, 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 ganz einfach. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Und ich möchte, bevor ich predige, einfach ein paar Dinge loswerden, die mir an diesem Wochenende aufgefallen sind. Ich war ja vor 9 Monaten ungefähr schon mal hier. Und wir haben gestern zusammengesessen mit der Gemeindeleitung. Wir haben viele Dinge angeschaut, die in der Gemeinde passieren. Wir haben uns viele Zahlen angeschaut. Und ich bin absolut begeistert, dass diese Gemeinde um mehr als 10% in kurzer Zeit gewachsen ist. Das ist für eine deutsche Freikirche ein hervorragendes Ergebnis. Vor allem, wenn du 10 Leute hast und um 10% wächst. Ja gut, dann hast du einen dazu gewonnen. Aber wenn du irgendwo in der Dimension bist, schon bei 200 und mehr, dann hat das eine ganz andere Auswirkung. Ich war total begeistert, dass ihr letzte Woche, ich glaube, 8 Leute getauft habt. Und ganz viele von denen, 9. Okay, jemand hat hier aufgepasst. Luja Halle, war ja auch nur ein Test. Und ein Haufen davon unchurched people, also Leute, die vorher überhaupt keinen Gemeindehintergrund hatten, die keinen christlichen Hintergrund haben. Hey Leute, wenn sowas anfängt zu passieren, dafür haben wir immer gebetet, das haben wir immer geträumt und diese Sachen fangen an zu passieren, ich finde, das ist ein absoluter Hammer, das ist ein Brüller. Ich bin total begeistert, was Gott unter euch tut. Und ich habe mit der Gemeindeleitung zusammengesessen, Volker, Dieter und den beiden Herren hier vorne. Und was ich gemerkt habe, ist, die haben Spaß, Gemeinde zu bauen. Die sind richtig eins, da gibt es keine Hidden Agenda, so nach dem Motto, eigentlich mögen die sich gar nicht, aber die reißen sich zusammen, weil sie zum Gremium gehören, das muss ja jetzt auch alles sein. Die haben richtig Spaß zusammen, die essen gerne, die träumen gerne, die haben eine richtige Einheit. Das ist nicht selbstverständlich. Eine Gemeindeleitung, die eins ist, die weiß, wo die Gemeinde hin soll, die Bock darauf haben, die der Strom drauf haben. Freunde, ihr habt eine richtig gute Gemeindeleitung. Es ist toll, das zu spüren. Ich finde, außerdem habt ihr ein bisschen zugelegt im Bereich Lobpreis. Vor 9 Monaten habe ich das Gefühl, ich war der Einzige, der sich ein bisschen bewegt hat. Heute hatte ich das Gefühl, da waren schon 2 mehr, weil ihr wisst ja, Lobpreis ist ganzheitlich, das geht mit dem Kopf und mit dem Herz und irgendwann merkt das auch der Körper. Das ist der Hammer und ich möchte auch nochmal 2 ganz besonderen Leuten ein Kompliment machen, nämlich Pastor Jan und Pastor in der Ausbildung Jürgen. Beide kenne ich schon sehr lange. Jan habe ich kennengelernt, kurz nachdem er sich für Jesus entschieden hat, wo Gott ihn aus seiner Bankerkarriere, rausgeschubst hat. Gut, der Kassierer fand das ziemlich doof in der Gemeinde, aber alle anderen fanden das gut. Und wie aus einem absolut zerbrochenen Leben mit sehr viel Leiterfahrung, aber wo immer ein Herz war, ich träume davon, dass viele Menschen in Kontakt mit Jesus Christus kommen. Ich kenne das Herz von einem Pastor seit vielen Jahren. Und Jan und Jürgen, finde ich, sind so ein richtig tolles Team. Jürgen hat schon meine jetzt große Tochter, 25, auf Kinderfreizeiten dabei gehabt. Und ja nun, wir haben das dann aufgearbeitet, was ihr da gemacht habt. Nein, haben wir nicht, mussten wir auch überhaupt nicht. Ich kann euch Folgendes verraten und keiner hat mich gebeten, das zu tun. Ich kriege auch keinen Cent dafür. Die beiden haben das Herz am richtigen Fleck. Sie leben in der Furcht Gottes. Die fragen sich, was möchte Gott für mein Leben? Sie leben ein ethisch richtig sauberes Leben. Sie haben eine Leidenschaft für diese Gemeinde. Sie sind bereit, weit mehr zu geben, als sie vom Beruf her müssten. Ich will euch etwas sagen. Ganz viele Gemeinden in Deutschland würden die beiden mit Kusshand sofort nehmen. Aber die gebt ihr nicht wieder her, weil sie sind hier am richtigen Platz. Und ich möchte euch für euer Herz von ganzem Herzen danken, auch im Namen unseres Gemeindebundes und im Namen unseres Gottes, der immer noch Gemeinde baut. Er hat zwei ganz tolle Leute gefunden. Dankeschön für euer Herz. Dankeschön für eure Leidenschaft. Und Jürgen, du bist ja noch in Ausbildung. Aber du bist kein typischer Azubi, natürlich. Du bist schon ein Leiter. Und in Ausbildung. Und Gott hat ganz großartige Dinge noch für dein Leben vorbereitet. Aber in dieser jetzigen Phase, wo du bist, hat Gott dir einen Auftrag gegeben, so wie Jonathan, stärke das Herz von deinem Leiter. Stärke es in Gott. Du hast einen Auftrag, ihm immer wieder die Hände hochzuhalten. Und da hat Gott dir ein ganz fröhliches Gemüt für gegeben. Und glaubt mir, das hat eine echte Bedeutung für das Leben von Jan. So, und Gott sieht das, dass du dir das zur Aufgabe gemacht hast. Und das ist eine ganz tolle Sache. Das wollte ich mal sagen. Bin ich schon fertig? Muss ich schon Amen sagen, oder? Werbung. Das hier ist eine CD, an der ich keinen Beitrag geleistet habe. Ich habe nicht mitgesungen, ich habe an keinem Instrument mitgewirkt. Und das ist die Garantie, dass das Ding gut ist. Das ist nämlich die zweite Lobpreis-CD unserer Gemeinde. Die heißt Jesus allein. 60% aller Lieder sind bei uns in der Gemeinde entstanden. Und in Gemeinden Land auf, Land ab höre ich die Lieder, die in unserer Gemeinde entstanden sind. Gestern habe ich auch ein Lied gehört, das in unserer Gemeinde entstanden ist, schon ein paar Jahre zurück. Ich finde das immer toll, bin da auch stolz drauf, vor allem deshalb stolz drauf, weil ich da nichts für kann. Also ich habe da keine Lorbeeren drin. Und normalerweise kostet die CD 12 Euro. Ich lasse sie euch sehr gerne für 10 Euro da. Live aufgenommen, richtig cool. Wer Lobpreis mag, wird das lieben. Kopieren erlaubt, keiner guckt danach. Wenn du nach dem Gottesdienst rausgehst, da steht ein Tisch. Da lässt du einfach 10 Euro, wenn du Bock drauf hast. Und weil wir großzügig sind, eine verschenken wir mal. Und meine Regel ist die, wer am meisten Kilometer gefahren hat, um in diesem Gottesdienst zu sein, der kriegt die CD. Und ich hoffe, du hast sie am Ende deiner Fahrt, hast du sie zu Ende gehört. Okay, und ich nehme jetzt Vorschläge entgegen. Wer hat was zu bieten? In Kilometer, nicht in Namen, in Kilometer. Okay, 250 zum Ersten. 6 Stunden, okay. Oh, Baby, kann das einer toppen? Und umsteigen. Und Deutsche Bahn. Und immer noch fröhlich. Ja, du hast das verdient. Du hast das verdient, Baby. Du inspirierst mich. Du bist mit der Deutschen Bahn gefahren, mit umsteigen. Und du bist so gut drauf. Du bist ein Rockstar. Ich kämpfe da immer noch mit Danksagung und besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Eure Gemeindeleitung hat mir ein Thema gestellt. Und das ist ein Thema, das ist jetzt heute Morgen nicht individuelle Auferbauung, sondern ein Input einfach für die Gemeinde. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und im letzten Jahr habe ich da schon einiges zu gemacht. Die Überschrift, die Gemeinde ist eine Familie, die Gäste erwartet. Und wer im September da war, der hat bestimmt schon vergessen, was ich alles gesagt habe. Ist ja auch schon mehrere Monate her. Ich weiß es, weil ich davon ein Skript habe. Und wir haben im September darüber gesprochen, ich liebe meine Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Familie, die Gäste erwartet und einlädt. Die Gemeinde ist meine Party. Nicht die Party von jemand anders, nicht die Party von den Pastoren, von der Gemeindeleitung. Es ist meine Party. Ich kümmere mich um Leute. Und die Gemeinde ist immer ein Hochzeitsgottesdienst. Da haben wir gestern Abend auch nochmal drüber gesprochen, dass Jesus als Bräutigam immer bereit ist, Ja zu sagen und ob er jemanden findet, der Ja zu ihm sagt. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass Leidenschaft, und wenn es eine Tonaufnahme davon gibt, dann besorgt ihr die, dass Gemeinde, das den Unterschied macht, ist Leidenschaft. Gemeinde ohne Leidenschaft ist auch eine Gemeinde. Gemeinde mit Leidenschaft verändert Dinge. Du musst nicht besonders gut sein, aber du musst leidenschaftlich sein. Leidenschaft macht den Unterschied. Und wir haben gestern darüber gesprochen, was es heißt, eine junge Generation zu bevollmächtigen. Und ich fände das cool, wenn du das nachhörst, weil das ist alles in einem Guss. Und es ist ganz simpel heute, aber ich verspreche dir, wenn ihr diese simplen Dinge, die ich sage, die jeder verstehen wird, die keine intellektuelle Herausforderung sind, die einfach ein Input sind, eine Inspiration für eine Gemeinde, wenn ihr die umsetzt, ich garantiere euch, ihr werdet weiterhin wachsen und mehr als um 10%. Das ist nochmal eine Aussage, ne? Ich meine das auch so. Ich möchte mit euch als ersten Punkt über das Phänomen des Erstbesuchers sprechen. Wir bei uns in der Gemeinde versuchen genau festzustellen, wie viele Erstbesucher wir im Laufe eines Jahres haben. Wir machen das ganz traditionell. Wir fragen auch, ob jemand da ist, der das erste Mal in unserer Gemeinde ist. Und wir wissen ganz genau, es gibt ganz viele Leute, die finden das doof. Ich würde das zum Beispiel doof finden. Ich würde, wenn ich das erste Mal komme, würde ich mich nicht dahin setzen. Ich sitze eigentlich immer nur vorne, weil das mein Job ist. Ich würde immer hinten sitzen. Ihr, die hier hinten sitzt, ihr wisst, was ich meine. Hinten bist du auf der sicheren Seite. Hinten hast du alles vor dir. Das ist genau der Grund, warum ich in einem Restaurant grundsätzlich in der Ecke sitze. Und dann habe ich alles im Griff. Ich kann alles kontrollieren. Ich weiß, wenn ein Attentäter kommt, ich bin als erstes draußen. Und eigentlich liebe ich es, Leute zu beobachten. Ich kann mich in eine Fußgängerzone, in ein Café setzen und dann kann ich mich hinsetzen, bestell mir was Gutes und dann kann ich Leute beobachten. Ich finde Menschen faszinierend. Leute, die Stress haben, Ehepaare, die streiten, Kinder, die schreien, Leute, die gegen die Lampe laufen, weil sie ihr Smartphone in der Hand haben. Ich finde Menschen absolut faszinierend. Aber es gibt auch Leute, die finden das cool, wenn man das wahrnimmt und dann kriegt man ein Geschenk und so weiter. Im letzten Jahr haben wir als Gemeinde in Wuppertal über 1000 Menschen gehabt, die dokumentiert haben, dass sie das erste Mal in unserer Gemeinde sind. Jetzt gehen wir davon aus, 50% hat sich nicht getraut, aber das kann man nicht belegen. Also gehen wir von 1500 Menschen aus, die im Laufe eines Jahres das erste Mal bei uns einen Gottesdienst besucht haben. Und daraus haben wir eine ganze Philosophie entwickelt und ein paar Gedanken möchte ich euch heute vorstellen. Gedanke Nummer eins ist, ein Erstbesucher, das ist jetzt ganz tief, also bitte Konzentration, ein Erstbesucher ist nur einmal ein Erstbesucher. Bin ich ein Ostfriese? Hä? Ein Erstbesucher ist nur einmal ein Erstbesucher. Das heißt, wenn er das nächste Mal wiederkommt, ist er kein Erstbesucher mehr. Jetzt wirst du sagen, naja, das verstehe ich, diese Kapazität habe ich. Aber ich glaube, dass hier etwas Unglaubliches, Tiefes dahinter steckt. Weil ein Erstbesucher, nämlich ein Erstbesucher, der nichts mehr mit Gott am Hut hat, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Christen in seiner Kindheit, ein Erstbesucher, der Atheist ist, ein Erstbesucher, der auf der Suche nach Gott ist, ein Erstbesucher, der nur deshalb da ist, weil seine Nachbarin ihn schon zum 10. Mal eingeladen hat und er denkt, ich kriege nur Ruhe, wenn ich einmal mitgehe. Versteht irgendjemand, was ich meine? So sind wir Christen. Penetrant, aber liebevoll. Ich komm mal mit in meine Kirche. Ein Erstbesucher. Keiner weiß, warum ein Erstbesucher da ist. Heute Morgen sind auch Erstbesucher da. Herzlich willkommen, ihr lieben Erstbesucher. Ihr seid extrem mutig. Ihr seid in einer Kirche. Es ist Sonntagmorgen. Ihr seid nicht am Brunchen. Ihr seid nicht im Bett. Herzlich willkommen im Hause Gottes. Es ist absoluter Hammer, dass du da bist. Und das Verrückte ist, Gemeinde wird auf einmal komplett anders, wenn ich einen Erstbesucher mit habe. Ich habe festgestellt, als ich angefangen habe, auch Leute mitzubringen in meine Kirche, auf einmal waren mir Details extrem wichtig.
Vorher war das so, ja, weißt du, wenn jemand zum Glauben kommt, der Heilige Geist macht das schon, das ist ein tiefes Werk Gottes im Herz eines Menschen, alles richtig. Aber wenn du jemanden mitbringst, weißt du, dann möchtest du sicherstellen, dass nichts passiert, das scary ist. Du möchtest keine Freaks haben, die auf der Bühne sind. Also ich zumindest nicht. Dir ist das sehr wichtig, dass alles funktioniert. Dir ist das sehr wichtig, dass wenn du deine Freunde mitbringst, dass die Leute, die neben dir sitzen, dass sie nett sind zu deinen Freunden. Weil die Visitenkarte dieser Gemeinde ist nicht dieses Gebäude, das ist übrigens ein sehr schönes Gebäude, die Visitenkarte dieser Gemeinde, das bist du und du und du und du. Das Erste, was Menschen lesen, die Gott nicht kennen, ist dein Gesicht. Und das macht mir Angst. Und das meine ich nicht in Bezug auf dich, das meine ich in Bezug auf mich. Ich bin so busy mit so vielen Sachen im Laufe eines Gottesdienstes, dass ich das oftmals vergesse. Hier sind Leute, die haben ihre Freunde mitgebracht.
Ja, sehr selbstverständlich.
Ja, aber überleg mal, bei uns in unseren Kleingruppen, wir haben 98 Kleingruppen mit über 700 Leuten, gibt es kein, normalerweise sollte es nicht geben, keine Kleingruppe, die zu Ende geht, bevor nicht die Leute in einer Kleingruppe, die da sind, die für ihre VIPs beten. Wer sind die VIPs? Die VIPs sind die Very Important Persons. Was sind das? Reiche, Schöne? Manche von ihnen ja. Aber VIPs sind einfach Menschen, die in unserem Umfeld leben, die keine Beziehung zu Gott haben. Die sind besonders wichtig. Und besonders wichtige Leute behandle ich so, als wenn sie besonders wichtig wären, weil sie sind ja besonders wichtig. Und manchmal beten wir jahrelang für einen Menschen. Manche Eltern beten Jahrzehnte für ihre Kinder. Manchmal beten wir Jahre für Nachbarn, für Freunde, für Menschen, die uns am Herzen liegen. Und manchmal kommt so ein Mensch relativ schnell zum Glauben an Jesus. Und manchmal betest du, lebst Beziehung und Freundschaft und denkst, ich habe keine Ahnung, ob Gott jemals mein Gebet erhört. Und dann kommt dieser Tag, dann betet deine Kleingruppe mit dir, das machen wir. Ich bete für die VIPs von meinen Kollegen in der Kleingruppe, sie beten für meine VIPs, sie beten jetzt schon für die Person, die ich am 6. September eingeladen habe, bei uns in den Gottesdienst zu kommen. Da beten wir jetzt schon gemeinsam dafür, weil mein VIP ist dein VIP, dein VIP ist mein VIP. Wir beten dafür. Und jetzt kommt diese Person in den Gottesdienst. Und hier bündeln sich Gebete, Einladungen, Freundschaften. Hier bündelt sich eine ganze Geschichte. Und das will ich nicht versauen. Deswegen, ein Erstbesucher entscheidet in der Regel im Laufe eines Erstbesuchs, ob er jemals wiederkommt. Das macht mir Angst. Das heißt, auch heute Morgen sind Menschen hier, die vielleicht sich jetzt schon innerlich entschieden haben, ob sie wiederkommen. Warum habe ich dann ein Interesse daran, dass ein Erstbesucher wiederkommt? Das will ich dir sagen. Weil ich glaube, wenn jemand regelmäßig in die Kirche geht und da das Wort Gottes verkündigt wird und wir Jesus gemeinsam anbeten, ich glaube, dass da etwas Mysteriöses passiert, worauf ich keinen Einfluss habe. Ich glaube, dass Gottesdienstbesuche die Fähigkeit haben, Glauben in das Herz von Menschen reinzupflanzen. Ich glaube, dass der Heilige Geist, den wir alle nicht sehen können, den wir alle nicht gut erklären können, aber wir geben uns ganz viel Mühe, ich glaube, dass der auf eine mysteriöse Art und Weise das Herz von einem Menschen erwärmen kann, dass er zum Glauben kommt im 21. Jahrhundert und sein Leben darauf einstellt. Ich glaube, dass das Wort Gottes Kraft hat, dass es nicht nur ein Vortrag ist, dass es eine Rede ist, sondern dass es Kraft hat, weil es Gottes Wort ist. Ich glaube, wenn wir Gott zusammen anbeten, dann ist nicht das allererste, was das ausmacht, ist, dass wir eine gute Musik haben. Und ich hoffe, dass wir eine gute Musik haben und ihr habt gute Musik. Das, was dadurch entsteht, nennen wir Gegenwart Gottes. Du fühlst etwas, du spürst etwas, das ist nicht rationell, das ist keine Massenhypnose, das ist keine Suggestion, das macht etwas. Ich treffe immer wieder Leute, die das erste Mal in unsere Kirche kommen, die sind das erste Mal da und fangen an zu weinen und die sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Was macht ihr hier? Ich sage, das ist der Geist von Gott. Das ist ein Mysterium. Kann ich das erklären? Nein. Menschen spüren, mir fehlt was im Leben.
Menschen merken, mein Leben könnte Bedeutung haben. Menschen merken, da ist Schuld in meinem Leben. Wie werde ich das los? Ich kann es nicht verdrängen, aber ich kann Schuld entsorgen. Weißt du, das Evangelium hat eine Botschaft. Ein Kollege von mir hat es mal so simpel ausgedrückt. Das Evangelium hat diese Botschaft, du darfst nochmal. Was ist verbockt? Du darfst nochmal. Es ist alles schiefgelaufen in deinem Leben. Du darfst nochmal. Du darfst starten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wie oft haben wir unseren PC verflucht? Das wollten wir ja gar nicht. Das dürfen wir auch nicht. Aber du warst irgendwo und dann hängt er sich auf. Und dann, ich denke dann manchmal, du bescheidenes Ding. Und drück dann nochmal auf alle Tasten. Und ich weiß, das hilft nichts. Und das kriegt er dann auch nicht hin. Aber ich denke, nicht jetzt, nicht in diesem Augenblick. Und am liebsten würde ich das Ding gegen die Wand klatschen oder das Fenster auf und raus. Und du kommst mir nie wieder ins Haus. Und am nächsten Tag weiß ich, ich brauche das Ding trotzdem. Und weißt du, der herrlichste Knopf, früher war der rot bei diesem Türmchen. Du drückst da ein bisschen länger drauf. Ding fährt runter und dann fährt es wieder hoch. Weil du ein Virus hattest und du hast hoffentlich einen guten Virenscanner, zur Not legst du mal ein bisschen Geld hin, der geht da durch, der holt all den Mist raus und du darfst nochmal. Das ist das Evangelium, weißt du? Jesus ist gekommen, um Menschen zu sagen, du darfst nochmal. Du darfst nochmal starten. Du darfst nochmal auf Null zurück. Da ist Hoffnung, da ist Zukunft und diese Zukunft bündelt sich in einer Person, nämlich in Jesus von Nazareth, der sein Leben dafür gegeben hat, dass wir nochmal dürfen. Und ich glaube, wenn Menschen regelmäßig an Gottesdienst kommen, da entsteht Glauben in dem Herzen, da passiert etwas. Deswegen bin ich extrem daran interessiert, dass Leute regelmäßig in die Kirche gehen. Nicht, weil sie Kirchgänger sein müssen, sondern weil ich glaube, dass es ihr Leben verändern kann, nicht muss, kann. Und deswegen will ich auf Biegen und Brechen, soweit an uns liegt, will ich, dass ein Erstbesucher sagt, ich gehe da mal wieder hin. Ich gehe da mal wieder hin. Weil ich weiß, wenn er da mal wieder hingeht und nochmal hingeht und nochmal hingeht, dann passiert dieses Mysterium des Glaubens. Weil das Wort Gottes Kraft hat. Ich glaube, es hat mehr Kraft, als wenn ich im Bett liege. Und weißt du was? Weißt du, was ein Grund ist, neben dem, dass es mein Job ist, dass ich auch in Gottesdienst komme, wenn ich Urlaub habe, wenn das Wetter cool ist? Ganz einfach. Heute sind wieder Freunde aus meiner Gemeinde unterwegs, die ihre Freunde mitgebracht haben. Weißt du? Und es ist ein Riesenunterschied, ob die Hütte leer ist oder ob die Hütte voll ist. Das ist ein Riesenunterschied. Allein, dass heute Morgen viele Leute in diesem Gottesdienst sind, macht doch etwas deutlich. Irgendetwas ist attraktiv an dieser Kirche. Stell dir mal vor, wir wären heute mit 20 Leuten und du hättest einen Erstbesucher mitgebracht. Und was würde der denken? Naja, 300 Plätze, aber kaum ein Mensch da. Also im Fußball würde ich sagen, die steigen bald ab. Das kann ja nicht attraktiv sein. Weißt du, wenn du bisher zweimal im Monat in den Gottesdienst kommst, ich fordere dich heute heraus, komm dreimal. Du sagst, dreimal kriege ich hin, ich fordere dich heraus, es sei denn, wenn du im Urlaub bist, wenn du krank bist oder auf Kur oder sonst was. Und die Oma Geburtstag hat in München. Wenn sie hier in Ostfriesland Geburtstag hast, fährst du Nachmittag hin. Ich fordere dich heraus, Gottesdienst zu einer Priorität zu machen. Bei uns besuchen 70-80% der Gemeinde sonntags im Gottesdienst. Was tauscht sich denn so aus? Das sind alles Leute, die dazugehören. Wir haben festgestellt, wenn wir die Gemeinde motivieren können, dass in Zukunft 80-85% sonntags unsere Zugehörigen einen Gottesdienst besuchen, dann haben wir auf Schlag, ohne dass einer dazukommt, 100 Gottesdienstbesucher mehr am Sonntag. Absoluter Hammer. Und dann müssen wir schon wieder einen neuen Gottesdienst anfangen. Das kreiert Momentum. Ein Erstbesucher ist nur einmal ein Erstbesucher. Und deswegen entscheidet sich an dem Tag, ob jemand wiederkommt. Und das, Freunde, ist unsere aller Aufgabe. Wir können keinen zum Glauben manipulieren, wir können keinen zu irgendetwas zwingen, aber wir können jedem deutlich machen, dass wir Menschen lieben, ohne Ansehen der Person, ohne Bedingung, ohne Vorbehalte. Du bist willkommen, ist egal, was dein Hintergrund ist. Deswegen sage ich gerne Leute, die
im Kaffeeteam mitarbeiten. Hey, du schenkst nicht nur Kaffee aus. Du bist die Visitenkarte dieser Gemeinde. Du begrüßt nicht nur Leute, du bist die Visitenkarte dieser Gemeinde. Bevor die Leute auch nur eine Predigt gehört haben, einen Ton der Band gehört haben, sind sie schon so vielen Leuten begegnet und haben sich schon ein Bild gemacht, was diese Gemeinde für Leute hat. Schon wenn du anfängst, dein Auto zu parken, triffst du die ersten Leute der Gemeinde. Ist dir das mal bewusst geworden, dass der Eindruck, den du jetzt hinterlässt, ist etwas, der brennt sich ganz tief in das Herz von Menschen hinein. Und manchmal ist der Eindruck, nicht gut, so gut kann der Gottesdienst dann gar nicht mehr sein, um das wieder rauszuholen. Also wenn du einen Kaffee ausschenkst, sei dir dessen bewusst, du machst einen Unterschied. Wenn du in der Kinderkirche mitarbeitest, sei dir dessen bewusst, du machst einen Unterschied. Wenn du Leute begrüßt, du machst einen Unterschied. Wenn du nur durch den Raum läufst, du machst einen Unterschied. Und wenn wir das verstehen, wow, wir sind nämlich ein Team. Manche Leute denken, ja, was macht das für einen Unterschied, wenn ich hier ein bisschen mithelfe, ein bisschen mitmache. Ich will dir was sagen, was das für einen Unterschied macht. Ich bin nicht in erster Linie Prediger. Ich baue an der Gemeinde von Jesus Christus mit. Und das ist mein Teil. Ich baue an etwas, das hat in Ewigkeit Bestand. Wenn ich diese Erde verlasse, hat mein Fußballverein keine Bedeutung mehr für mich. Es ist nur eine Bedeutung auf dieser Erde. Wenn ich diese Erde verlasse, hat mein Haus keine Bedeutung mehr für mich. Wenn ich diese Erde verlasse, hat mein Auto keine Bedeutung mehr für mich. Wenn ich diese Erde verlasse, hat mein Bankkonto keine Bedeutung. Wenn ich diese Erde verlasse, fast nichts hat Bedeutung. Aber weißt du was? Die Gemeinde von Jesus existiert auch dann noch, wenn wir alle diese Erde verlassen, weil die Bibel sagt uns, alle Gläubigen aus allen Zeiten und allen Nationen bilden im Reich Gottes bei Jesus immer noch die Gemeinde. Das heißt, das, was wir hier menschlich im positivsten Sinne feiern, ist das Einzige, was noch Bedeutung hat in Ewigkeit. Das, was wir hier haben, ist größer als jeder einzelne von uns. Das, was wir hier haben, ist älter, als jeder einzelne von uns werden wird. Das, was wir hier haben, ist Bedeutung. Das ist der Hammer. Deswegen sagen auch Leute wie Bill Hybels, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich würde sagen, die lokale Gemeinde, die gut funktioniert, ist die Hoffnung der Welt. Ich finde das ein Hammer. Deswegen möchte ich dich ermutigen, heute Morgen, ich kenne dich ja nicht, finde irgendeinen Platz, finde irgendetwas, was du beitragen kannst für diese Gemeinde. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich kann. Dann red mit den Verantwortlichen, dann mach einen Gabentest, dann lass dich begleiten, dann frag. Und weißt du was? Manchmal ist die einfachste Frage die, du sagst, Pastor Jan, ich habe noch nie mit dir gesprochen, aber ich habe Bock, dass mein Leben Bedeutung hat. Gibt es irgendetwas, wo ich hier helfen kann? Das ist eine geile Frage. Sonst muss ich mal Konflikte lösen und Probleme lösen. Auf einmal, ich will mitspielen! Freunde, ich will mitspielen! Ich will mitspielen! Ich will, dass mein Leben Bedeutung hat. Darum spiele ich mit. Nicht, weil es mein Beruf ist, sondern weil es meine Berufung ist. Und ich möchte dich fragen, spielst du irgendwo mit? Ich gehöre noch nicht zu dieser Gemeinde. Ich verrate dir was, du kannst trotzdem mitspielen. Spiel mit. Sei dabei. Sobald du ein Trikot hast, im geistlichen Sinne, ist das deine Mannschaft. Vorher guckst du einfach nur zu und du genießt das vielleicht sogar und sagst, wow, tolles Spiel, tolle Trikots, tolle Spieler, tolle Leute, Hammer, ich jubel, ich feier, aber es ist nicht meine Mannschaft. Aber sobald du eingewechselt wirst und das Trikot anhast, sagst, wow, jetzt ist es meine Mannschaft. Und ich fordere viele Leute heute Morgen raus, heraus, lass dich einwechseln. Sag dem Trainer Bescheid, ich will mitspielen, wo ist mein Trikot? Mach mit. Sei dabei. Zweitens, ich möchte nochmal über die Bedeutung von Kindern sprechen. Vor kurzem kommt eine Frau, oder ich kriege das Feedback von unserer Kinderkirche, und die sagen, ja, da kam ein Paar in die Gemeinde, die haben gesagt, also um ehrlich zu sein, wollten wir gar nicht hier sein heute Morgen. Wollten schlafen, keinen Bock zu kommen. Wir sind nur hier, weil unsere Kinder das wollen. Ich dachte, wie geil ist das denn? Da steht so ein kleiner Stöpke am Bett seiner Eltern, die wollen pennen. Das ist wie in Ruhe! Und der Kleine steht da, ich will in die Kirche! Könnte mir das in endlos Dauerschleife angucken. Ich will in die Kirche, Mama! Und die Mama, halb fromm, ich will aber nicht! Und erschrickt selber, was sie gesagt hat. Und der Kleine sagt, ich will da aber hin! Und dann fahren sie in die Kirche. Wie geil ist das denn? Freunde, Kinderkirche ist nicht dazu da, damit du in Ruhe einen Gottesdienst hast. Kinderkirche ist dazu da, dass kleine Stöpkes bei ihren Eltern am Sonntagmorgen vor Bett stehen und sagen, ich will da hin! Und ihr Kindermitarbeiter, ich möchte euch herausfordern, sorgt dafür. Nicht, indem ihr die Kinder manipuliert, sagt, hey, am nächsten Sonntagmorgen, wenn die Eltern nicht kommen wollen, macht das. Nein, nein, nein. Indem ihr, wie sagte Willow Creek das immer, die beste Stunde der Woche kreiert für die Kids. Aber da sieht mich keiner. Aber die Spuren, die du hinterlegst bei den Kindern, die tragen vielleicht bis zum Ende des Lebens. Du bist vielleicht wie der Bauer, du siehst nicht die Ernte, aber die Saat ist da. Und wie viele Menschen sind heute mit Jesus unterwegs, Teil der lokalen Gemeinde von Jesus, weil sie in der Kinderkirche waren. Jesus sagt sogar, ich lese diesen Text nicht, ich bin heute nicht der Bibellehrer, aber in Matthäus 18, da kannst du das nachlesen, die Verse 1 bis 14, da kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Was macht Jesus? Er holt einen gewichtigen Apostel, der einen weltweiten Dienst hat und dessen Predigt du downloaden kannst, der gerade sein neuestes Buch geschrieben hat und dessen Gemeinde gerade eine Lobpreis-CD veröffentlicht hat und der die verkaufen will. Stellt sie in die Mitte und sagt, ey, das ist der Big Mac, Baby, folg ihm. Nee, da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Wir reden über die Größten im Himmelreich. Und Jesus sagt, wer so gering ist wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also ehrlich, kann man Kinder noch mehr wertschätzen? Jesus sagt, wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ich verrate dir ein Geheimnis. Jesus liebt Kinder über alles. Jesus ist ein Kinderliebhaber par excellence. Einige Mütter wollen Kinder zu Jesus bringen. Die Jünger sagen, nee, der Meister hat keine Zeit. Geh mich weg mit der Kinder. Wir können auch keine Kollekte geben. Jetzt sind die Wunder dran. Jesus macht da gerade eine Wahnsinnspredigt und so. Und Jesus schimpft mit seinen Jüngern. Und dann sagt er diesen legendären Satz, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihn nicht. Gut, einige kamen dann auf die Idee, deswegen taufen wir sie, aber das hat Jesus gar nicht gemacht. Was Jesus dann gemacht hat, ist, ich glaube, Luther übersetzt mit, er herzte sie. Das ist ein altes Wort, aber ein cooles, oder? Er herzte sie. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der von den Engeln angebetet wird, der Auferstandene, der nimmt sich Zeit und drückt die Kinder. Und dann sagt er etwas, und Freunde, das macht mir Angst, weil ich habe mir angewöhnt, auch die Stellen in der Bibel zu lesen, die ich nicht mag. Weil ich habe irgendwann verstanden, ja Gott, dich nicht. Und dazu gehört auch, dass ich das annehme, was ich nicht mag. Und ich muss dann mich umstellen darauf, weil er ja Gott ist. Er muss sich ja nicht auf mich einstellen. Ist ja auch ein bisschen kompliziert bei 7 Milliarden Menschen. Jeder von uns kommt da zum Zug und jedes Mal muss Gott alles zurechtbiegen, damit 7 Milliarden Menschen glücklich sind. Der Vorteil ist, wenn du Gott bist, du bist der Gott. Und die anderen 7 Milliarden stellen sich auf dich ein. Und das will ich auch. Nee, das geht nicht, weil du bist nicht Gott. So spätestens merken, wenn du älter bist, wie wenig Gott du bist, wenn dein Rücken quietscht und deine Haare ausfallen und solche Sachen. Und dann sagt Jesus, wer eins dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Also den Text kann ich interpretieren, wie ich will. Der ist ernsthaft. Da kann ich sagen, das ist ein Bild, aber das Bild macht mir Angst. Das ist gar kein Bild, das hat er genauso gemeint, das macht mir auch Angst. Und das, was es mir sagt, ist, Jesus mag so gerne Kinder, wenn ich Kinder verführe, das Falsche zu tun, dann wird er mit mir eines Tages darüber reden. Und das Gespräch wird so ablaufen, ich kann dir keine Details nennen, aber Jesus sagt, es wäre besser für dich, wenn du einen Mühlstein um den Hals hast und ins Meer geworfen wirst. Und ich verrate dir was, dieses Gespräch will ich nicht führen. Vielleicht du. Ich nicht. Wenn es 2 Optionen für dich gibt, sagt Jesus, dann ist die bessere Option, ins Meer geworfen werden mit einem Mühlstein. Wenn du Kinder so behandelst, dass sie zur Sünde verführt werden. Was war ein Mühlstein? Ein Mühlstein ist eine Zerkleinerungsmaschine der damaligen Zeit gewesen. Ein sehr großer Stein. Und er hat alles Mögliche zerkleinert. Das heißt, wenn du das Ding um den Hals hast und ins Wasser fällst, dann bist du tot. Dann hast du nicht den Hauch einer Chance zu überleben. Warum kommt Jesus mit solchen Superlativen? Das ist doch eigentlich gar nicht seine Art. Das will ich dir sagen. Weil die Kinder sind die Größten im Himmelreich. Gott will nicht, dass eines dieser Kinder verloren geht. Kinder sind für Jesus das Allergrößte. Wenn wir das verstehen würden, als Kollektiv, als Gemeinde von Jesus, es wäre unglaublich, was passieren kann. Weißt du, was ich dauernd treffe? Ich will beten. Für irgendjemand, der krank ist. Ich fange jetzt an zu beten und mein Gehirn sagt, du hast schon für 20 Menschen gebetet, die sind nicht gesund geworden. Nein, du hast für 50 Menschen gebetet, da ist gar nichts passiert. Und ich muss schon, während ich anfange zu beten, muss ich mit meinem Kopf kämpfen, dass ich überhaupt eine Art von Zutrauen habe, dass Gott das jetzt tun kann. Dann stelle ich da so ein Kind hin und sage, bet mal, dass Gott ein Wunder tut. Und er sagt, lieber Jesus, bitte mal ein Wunder, ich danke dir, dass du da bist. Ich, Baby, ich würde so gern so beten können. Und Jesus sagt, du musst nicht kindisch werden. Aber Jesus sagt, wenn du nicht wirst wie ein Kind, dann kommst du gar nicht in das Himmelreich rein. Es hat eine Ebene von Vertrauen, da müssen wir den Rest unseres Lebens kämpfen, dass wir dieses Vertrauen haben. Wenn ich dich frage, wie alt warst du, als du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bist? Das gestern schon zitiert. Bei der FEG, den Freien Evangelischen Gemeinden, sind 33% aller FEGler im Alter von 7 bis 13 Jahren zu Jesus gekommen. 46% aller FEGler sind im Alter von 14 bis 21 zu Jesus gekommen. Jetzt haben wir schon 80%. Die anderen 20% sind zwischen 22 und 29 zu Jesus gekommen. Bei der KFG sind 32% aller Christen bis 15 Jahre zum Glauben gekommen. Weitere 38% bis 25 Jahre sind zum Glauben gekommen. Bis 35 nochmal 20% und nur 10% sind nach dem Alter von 35 zum Glauben an Jesus gekommen. Billy Graham, einer der größten Evangelisten der Kirchengeschichte, hat sich mit 12 Jahren für Jesus entschieden. Corrie ten Boom, ich hoffe, die kennt noch irgendjemand, eine Hammerfrau Gottes aus Holland, hat sich im Alter von 5 Jahren für Jesus entschieden. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat sich im Alter von 4 Jahren für Jesus entschieden. Peter Hane hat sich im Alter von 9 Jahren entschieden. Bei den Pastoren meiner Gemeinde hat sich Bob Stübner mit 14 für Jesus entschieden. Ich habe mich mit 15 für Jesus entschieden. Unsere Kleingruppenpastoren hat sich mit 15 für Jesus entschieden. Und Christian hat sich mit 6 für Jesus entschieden. immer die Frage, wie siehst du Kinder? Als Kinder? Als Leute, die nerven? Oder siehst du Billy Graham? Graf von Zinzendorf? Corrie ten Boom? Oder auch einfach nur ein Friedhelm Holtes? Uns führt das dazu, dass wir gesagt haben, wir öffnen alles, was wir haben, öffnen wir jedem Menschen, der darauf Bock hat. Wenn wir Kindersegnung haben, früher haben Leute gesagt, hier, können wir dieses Kind segnen, weil dieses Kind irgendwie, die Eltern sind irgendwie in Sünde gefallen, dabei ist ein Kind entstanden, das geht ja nicht, wir können dieses Kind nicht segnen. Und ich sage, also wenn wir jemals ein Kind segnen sollten, dann das. Ja, was machen wir denn damit? Ja, ich will sagen, was wir damit machen. Wir machen damit Folgendes. Wir sagen, Jesus liebt dieses Kind und wir wünschen diesem Kind den Segen Gottes. Und weißt du was? Wir erzählen das Leuten in der Stadt. Weil die meisten Eltern wollen ihre Kinder segnen lassen, wissen aber nicht, wie das geht und lassen es dann taufen. Und als Freikirchler glaube ich, dass die bessere Variante die Segnung ist. Also haben wir unseren Leuten gesagt, hey, wenn irgendwo Kinder in eurer Nähe sind, wir haben eine Dienstleistung als Kirche. Schleppt eure Nachbarn, eure Freunde an. Wir haben Leute, die haben nichts mit unserer Gemeinde zu tun. Die schleppen ihre Verwandtschaft an. Die lassen ihr Kind bei uns in der Gemeinde segnen. Und manche Fromme finden das doof. Ich glaube, der Oberfrömmste, Jesus, findet das sehr gut. Und weißt du, was passiert? Sie merken, Jesus hat Interesse an meinem Kind. Und Eltern, bei Menschen, die Kinder haben, deren Leben verändert sich. Die werden auf Schlag erwachsen. Die haben auf einmal Verantwortung. Auf einmal denken die vernünftig und die denken, dass mein Kind soll mal was werden. Und ganz viele Leute sind offen für den Glauben. Wenn wir unsere Kinderfreizeit haben, versuchen Kids dabei zu haben, die gar nichts mit der Gemeinde zu tun haben. Weil Kids lieben Spaß. Kids lieben solche Freizeiten. So, die Frage ist, wir sind immer nur fokussiert darauf, die Gemeindekids mitzunehmen. Das sind wir auch. Also sagen, hey, lass uns doch unsere Türen öffnen. Es gibt so viele Kids, die wissen nicht, was sie in der Freizeit machen sollen. Die haben einen schwierigen Hintergrund. Die machen nur Unsinn. Und die Eltern sind happy, wenn sie auf einer Kinderfreizeit sind. Ja, aber die können das alle nicht bezahlen. Wenn wir unsere Jugendfreizeit haben, machen wir das genauso. Unsere Jugendfreizeit ist sündhaft teuer. Aber weißt du, was wir bei der Jugendfreizeit machen? Wir schicken bestimmt 30, 40 Mitarbeiter aus der ganzen Gemeinde. Manche sind nur da. Manche sind einfach da, weil sie eine heile Familie haben, damit einige von den Jugendlichen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben sehen, wie eine heile Familie funktioniert. Sie sind nur da und so viele Kids können das nicht bezahlen. Und weißt du, was wir machen? Wir machen einen Aufruf. Hey, wir brauchen ein paar tausend Euro, um ein paar Teenager mitzubringen. Und in der Regel, glaube ich, nach dem ersten Gottesdienst sind ganz viele Leute aus der Gemeinde und sagen, ich bin Sponsor, ich übernehme das, ich übernehme das, ich übernehme das, ich übernehme das. Weil sie wissen, das ist lebensverändernd. So kann ich weitermachen. Ranger, Jugendkirche, Konfirmandenunterricht, keine Ahnung, wie das bei euch heißt, bei uns heißt das Crossover. Sagen, hey, schlepp an, wie du anschleppen kannst. Anstatt in einer langweiligen Kirche 2 Jahre abzuhängen, kannst du auch in einer coolen Kirche abhängen, Baby. Entschuldigung. Fußball. Haben wir eine Fußballschule bei uns. Dann machen wir eine Andacht. Und die Eltern. Und weißt du, dann kommen die Frauen mit ihren Burkas, laufen das erste Mal in eine christliche Kirche, weil ihre Kinder bei uns in der Fußballschule sind. Und einmal im Jahr machen wir mit denen eine Freizeit. Und das Ding machen wir überall. Wir machen eine Freizeit mit den Leuten aus der Kinderkirche, weil das Geheimnis ist, wenn du 4, 5 Tage zusammenhängst, dich auf Gott konzentrierst, dann passieren mehr Dinge, als wenn du sonntags in der Gemeinde bist. Wir machen mit unseren Crossover-Kids eine Freizeit aus dem gleichen Grunde. Wir machen mit unseren Jugendlichen die Freizeiten aus genau dem gleichen Grunde. Weil komprimiert sich um Gott drehen für mehrere Tage bringt fantastische Dinge. Und jeder von euch, der schon mal auf einer Freizeit war, weiß, was ich meine. Ab dem 3. Tag geht die Post ab. Weil du einfach mal Zeit für Gott hast. Und dann binden wir sie so früh wie möglich ein. Wir haben eine Technik, die ist sowas von sündhaft teuer und wir haben wirklich eine große Kirche Und hinten an der Technik steht im Moment Jonas. Jonas ist 13, glaube ich. 13. Dann steht er hinter diesem sündhaft teuren. Alle Techniker und Musiker wissen jetzt, was ich meine mit sündhaft teuer. Da müssen andere ein Jahr verarbeiten. This little light of mine. So. Dann steht Jonas hinter diesem sündhaft teuren Ding. Die Leute gehen vorbei und denken, was macht der Kleine da? Nun, das ist unser Techniker. Aha. Weil wir haben uns eins angewöhnt. Das Gesicht unserer Kirche ist jung. Jonas ist nicht der Cheftechniker, aber Jonas kriegt Verantwortung. Weißt du, was unsere Erfahrungen sind? Je früher du Kindern und Jugendlichen Verantwortung gibst, nicht du darfst auch mal mitmachen, Verantwortung, desto eher übernehmen sie Verantwortung und kriegen eine Prägung, die sie nicht verlieren für den Rest ihres Lebens. Die werden noch Verantwortung übernehmen, wenn sie 70 sind, weil sie sind mit 7, 8, 9, 10, 12. Wir haben Leiter, die leiten Kleingruppen bei uns, die sind 15, 16. Wir haben große Distriktleiter und unsere Gemeindeleitung sind fast alle unter 30. Wir haben auch ein paar Silberrücken dabei. Weil die sind das Rückgrat. Die können noch Dinge tragen, die jüngere Leute nicht tragen können, die sie gar nicht tragen müssen. So macht Gott das. Kinder brauchen Eltern und Eltern fördern Kinder. Und Kinder sollen irgendwann selbstständig leben. Das ist der ganze Deal. Kinder sind nicht unser Geschenk, die für immer bei uns bleiben. Wir rüsten sie zu, dass sie eines Tages gehen. Das ist ein doofer Gedanke für Eltern, für mich auch. Ich finde das ganz gruselig. Aber wir rüsten Kinder zu, dass sie eines Tages erwachsen sind. Und dann lassen wir sie los. Das machen wir in der Gemeinde genauso. Wir rüsten sie zu, dass sie ein Leben mit Gott leben. Weißt du, was unsere Erfahrungen sind? Hammer. Ich sag dir die Wahrheit. Wenn ich unsere 20-Jährige, ich habe bestimmt 20 Hammer-Prediger im Stall. Wenn ich unsere 20-Jährigen predigen höre, denke ich, Gott, das ist nicht fair. Wie kann man mit 20 so gut predigen? Und dann denke ich, wie geil ist das denn? Wie siehst du Kinder und Jugendliche? Und weißt du, was das Ding ist? Komm mit 50 zum Glauben. Okay, was machen wir dann? Nun müssen wir jahrelang arbeiten, dass die ganzen falschen Prägungen, die in dein Leben gekommen sind, dass wir sie umbiegen. Dass du Heilung erlebst, dass du Befreiung erlebst, dass du umdenkst, etc., etc. Und weißt du was, wie gut das Gott das macht? Aber weißt du, wie einfach das ist, wenn das andersrum ist? Und manchmal Leute, die schimpfen, dreht sich das hier um alles und nicht um mich, stelle ich fest, was ist, wenn es dein Kind ist? Hast du eine Ahnung, was Eltern bereit sind, für ihre Kinder zu tun? Was ist, wenn es dein Kind ist? Ich habe einen Senior in der Gemeinde gehabt. Alles zu laut. Zu laut, zu laut, alles dumm. Zu laut, zu laut, zu laut. Und eines Tages kommt er zu mir, nach dem Gottesdienst, und ich dachte, okay, ich weiß, was kommt. Zu laut, zu laut, zu laut, zu laut. Sagt er, weißt du was? Ich habe immer gedacht, es ist zu laut. Ach so. Aber an dem Sonntag war sein kleiner Enkelsohn am Schlagzeug. Sagt, alles gut, alles richtig gemacht. Ja, es war nicht leiser, es war sein Enkel. Soll ich dir was sagen, alle Leute, die älter sind, wir halten doch alles aus, solange unsere Kinder und Enkel bei Jesus bleiben, oder? Dann lass die das doch anders machen. Weißt du, was das Geheimnis ist? Alle Kinder hören andere Musik als die Eltern. Ich höre nicht die Musik, die meine Eltern gehört haben. Und die fanden meine Musik doof. Und weißt du was, jetzt sitze ich auf der anderen Seite vom Tisch und meine Kinder hören nicht die Musik, die ich höre. Ich denke, was ist das denn für blöde Musik? Oh, Geschichte wiederholt sich. Weißt du, das Leben ist fair. Einmal bist du, der das andere hört, in Relation zu deinen Eltern. Und dann kommt eines Tages der Moment, wo sich das alles umdreht. Du sitzt einmal hier am Tisch und einmal da am Tisch. Gott ist gerecht.
Kinder hören nie das, was ihre Eltern hören. Das ist die absolute Ausnahme. Aber das ist total egal. Hauptsache, die Kinder lieben Jesus, leben mit Jesus und bleiben im Haus Gottes. Einen habe ich noch und da beeile ich mich. Bei uns hätte ich schon längst Amen sagen müssen und am Dienstag in der Feedback-Runde hat man mich gefragt. Aber am Dienstag bin ich weg, kann mich keiner fragen. Wir haben inzwischen von einer Gemeinde, die fast nur in Deutschland geborene Christen hatte, haben wir uns umgestellt in einem Prozess jetzt von 5 Jahren, dass wir gesagt haben, wir werden eine internationale Kirche. Inzwischen haben wir ein Minimum von 30 Nationen in der Gemeinde. Und ich habe festgestellt, eine Großstadtkirche muss das Bild einer Großstadt widerspiegeln. Und das Bild verändert sich durch die Globalisierung und alle Herausforderungen dramatisch. Ist egal, wie du das findest, glaub mir, du wirst es nicht verändern. Aber wenn ich gucke, was die Bibel sagt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die nicht aus unserem Hintergrund kommen, dann sehe ich in der Bibel nur eins. Liebe, 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 Gastfreundschaft, Annahme, Akzeptanz. Gott sagt den Israeliten sogar, bedenke, du warst auch mal Gast in Ägypten. Wie hat sich das angefühlt, Gast zu sein? Ich habe öfter in Afrika gepredigt, Zeltevangelisation in Südafrika. Ich vergesse das nie wieder. Ich komme da als junger Prediger in ein Dorf. Ich habe auch im Township geschlafen. Erst später habe ich gehört, da sollte man gar nicht schlafen. Okay. Aber wir waren jung und brauchten das Geld. Verstehst du? Und dann steige ich aus dem Auto raus und so ein ganz kleiner, obersüßer, afrikanischer Junge sagt irgendwas ganz aufgeregt. Und ich frage meinen Freund, Pastor Sipho Sitho Sondi, ein Zulu-Krieger, so quasi, was sagt er denn? Der sagt, weißer Mann, weißer Mann, weißer Mann. Und auf einmal merkte ich, ich bin anders. Ich bin weiß. Alle sind schwarz. Ich bin weiß. Du denkst so, ich bin weiß. Ich bin anders. Und es fühlte sich ganz komisch an, anders zu sein. Und weißt du was? Es gibt ganz viele Leute, die sind nicht in Deutschland geboren, weil sind Zweitgenerationsmigranten, die fühlen sich ihr ganzes Leben anders. Und weißt du, was das für ein Gefühl ist? Entschuldigt, ein Scheißgefühl. Es fühlt sich nicht gut an, anders zu sein. Es fühlt sich nicht gut an, nicht dazuzugehören. Es fühlt sich nicht gut an, besonders komisch angeguckt zu werden. Das fühlt sich schrecklich an. Und weißt du, wer die Lösung hat? Wir. Weil wir haben einen Glauben, der uns ins Stammbuch geschrieben hat. In Christus gibt es weder Jude, noch Grieche, noch Deutschen, noch Italiener, noch Holländer, Klammer auf, außer beim Fußball, Klammer zu, noch Türken, noch Ostfriesen, noch sonst etwas, das ist alles egal. In Christus ist alles eins, Mann und Frau, jegliche Nationalität, alles, was es an Rasse gibt. Und Gott hat es alles eingeschlossen in Christus. Und das heißt, wenn ich das verstehe, dann ist das so ein Knaller. Wir haben immer mehr internationale Leute. Und weißt du, was ein Effekt ist? Einer unserer Moderatoren, der heißt Frank Antwikusi, ist Ghana, Ingenieur, hochintelligent. Frank ist einer unserer Gottesdienstmoderatoren. Er steht auf der Bühne, einer der größten Freikirchen in Deutschland. Und weißt du was? Das predigt so laut, so gut kann ich im Leben nicht predigen. Weißt du, was das jedem sagt? In dieser Kirche ist das sowas von egal, wie du aussiehst, woher du kommst, wie alt du bist, was für ein Geschlecht du hast, wo du geboren bist. In dieser Kirche zählt nur, hast du eine Begabung und Berufung dazu, dann kriegst du den Platz. Und Frank sagt dann, Frank ist der Hammer, sagt immer zu mir, Boff. Er hat ein anderes Hierarchieverständnis. Ist total schön. Frank sagt dann, guten Morgen, liebe Freunde, herzlich willkommen in der Christusgemeinde in Wuppertal. Wir haben uns heute entschieden, wir zeigen uns von der Schokoladenseite. Ich denke, Baby, das hast du nicht gesagt. Doch, das hat er gesagt. Und die Tage schickte er mir nachts, sie haben ihr erstes Baby bekommen. Und er schickte mir das Foto nachts aus dem Krankenhaus, das ist ja abgefahren heute, oder? Erst so, danke Frau, dass das Baby da ist, lass mich schnell ein Selfie machen. Und er sagt, hey Pastor, mein Schokomuffin ist da. Und wenn ich meinen Freund Joel Darko treffe, das ist der Hammer, Joel Darko. Ich glaube, das ist der einzige Afrikaner im Moment auf unserem theologischen Seminar bei Röhr. Und dann sage ich, hey Schwarzbrot. Und dann sagt er manchmal, hey Weißbrot. Und weißt du, warum ich diese Scherze machen kann? Weil er genau weiß, ich mache einen Witz über dich, weil du weiß bist. Und ich mache einen Witz über dich, weil du schwarz bist. Weil Rassismus ist bei uns so weit weg, ich kann es dir gar nicht sagen. Du kannst alles machen, weil Leute wissen, sie sind angenommen und sie sind geliebt. Und weißt du, wenn eine Gemeinde das lebt, du kannst dich gar nicht davor wehren, dass Menschen sagen, wenn ich hier ein Zuhause finde, wenn das der einzige Ort in der Stadt ist, wo ich wirklich dazugehöre, keine Parallelgesellschaft bilde, nicht abgelehnt werde, nicht ausgelacht werde. Der ganze Flüchtlingsstrom, der im Moment kommt, Leute, das sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, die uns Geld wegnehmen wollen. Das sind Leute, die mit ihrem Leben bedroht werden, die alles verkauft haben, was sie haben, es irgendeinem Schlepper gegeben haben, um aus Lebensgefahr gerettet zu werden. Freunde, die nehmen uns nicht die Brötchen vom Tisch, die sind in Lebensgefahr. Und was auch immer du am Stammtisch hörst darüber, vergess es. Die Botschaft von Jesus ist Liebe, Barmherzigkeit, Integration, Annahme. Und hier kommt mein letzter Gedanke. Meine Frau ist im Bus, eine Afrikanerin sitzt vor ihr, meine Frau schnäbelt ihr einfach an. Die Afrikanerin sagt ihr so sinngemäß, so bist du deutsch? Ja. Mich hat noch nie ein Deutscher angesprochen. Ich lade zwei Afrikaner zu uns ein zum Mittagessen, seit Jahren in Deutschland. Und der Mann sagt mir, weißt du was, das ist das erste Mal, dass ich in einem Wohnzimmer von einem Deutschen bin. Weißt du, wie sich das anfühlt? Extrem bescheiden. Ich wünschte uns, wir alle wären mal da, wo wir die anderen sind. Das halte ich für den Rest deines Lebens. Und nun verrate ich dir was Cooles. Wir Deutschen lieben Privatsphäre. Wir Deutschen mögen Termine. Wir Deutsche haben in der Regel keine offenen Häuser. Komm bei mir nicht vorbei, ohne einen Termin zu haben. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe klare Termine. Und wenn du dazwischen kommst, tut mir leid, mach einen Termin. In anderen Kulturen ist es total unnormal. Da kommst du einfach rein. Gastfreundschaft, etc., etc. Weißt du, was das Coole ist? Du kannst die Leute immer besuchen. Du kannst neue Essenssorten kennenlernen. Das ist der absolute Hammer. Wenn du das mal lebst, und das ist das Obercoole, wo immer ich dort im Ausland gewesen bin, ich konnte im Supermarkt die Leute zur Zeltkirche einladen. Und keiner guckt dich doof an. Beim Deutschen muss ich erst 10-mal Tee trinken mit ihm, ganz nett sein und über Fußball reden und über Politik und alles mögliche. Und beim 10. Mal sage ich ihm, weißt du was, ich glaube an Jesus Christus, ich habe eine coole Kirche, hast mal Bock mitzukommen. Ich brauche einen langen Anmarschweg. Bei all diesen Leuten kann ich sofort über Gott reden. Die gucken mich nicht peinlich an, weil das total normal ist. Und weißt du was? Sie kommen sofort mit. Ich habe euch versprochen, wenn ihr die Sachen umsetzt, Erstbesucher, Kinder und Jugendliche, internationale Kirche zu bauen, ich garantiere euch, dass dieser Raum zu klein wird. Weil ich garantiere euch, es gibt hunderte von Menschen in Oldenburg. Ich prophezei keine große Erweckung, aber hunderte von Menschen in Oldenburg, die sofort offen wären für Jesus Christus, wenn es irgendeinen geben würde, der sie liebt, der sie annimmt, der mit ihnen redet, der sie in ihre Kirche einlädt. Das kostet ein bisschen Geld. Tolle Übersetzungsanlage haben wir jetzt eingebaut. Weil trainieren dort Leute. Wenn du nichts verstehst, das ist fürchterlich. Und auf einmal verstehst du alles, weil jemand sich die Mühe macht, das zu übersetzen. Ich danke Gott dafür. Seid in einer Großstadt. Freunde, ich sag euch was, die Freie Christengemeinde Oldenburg war noch nie so groß wie heute. Noch nie. Hört auf mit Nostalgie. Ihr wart noch nie so groß. Ihr seid der Hammer. Soll ich euch etwas sagen? Das Beste liegt
vor euch. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.